Erinnert euch nochmal an den Kontext, worum es geht im 5. Mose. Nach 40 Jahren der Wanderung in der Wüste ist jetzt die neue Generation von Israel dort am Jordan, an der Grenze zum verheißenen Land. Ein Volk von ungefähr 3 Millionen Menschen. Und sie haben schon einige von diesen Königen besiegt, diesen Völkern, die östlich vom Jordan gelebt haben. Und jetzt sind sie da an der Grenze zum verheißenen Land und stehen vor dieser großen Aufgabe, dieses verheißene Land einzunehmen, das der Herr ihnen versprochen hat. Und Mose, ihr Leiter, der darf nicht mit reingehen, hat der Herr ihm gesagt. Und Mose hält jetzt hier seine letzte Rede sozusagen an dieses Volk, mit dem er nicht hinüberziehen kann. Seine letzte Ansprache, und wir sehen hier sehr stark sein Hirtenherz, was Mose hatte für dieses Volk. Er will, dass sie Erfolg haben im verheißenen Land, dass sie wirklich Gottes Segen erfahren, dass sie siegreich sind, dass es ihnen gut geht, dass sie die Lektionen gelernt haben von den Versagen ihrer Väter und von dieser Wüstenzeit. Möchte auch, dass sie Gottes Herz verstehen. Da haben wir eine besonders starke Betonung hier im 5. Mose. Und so sehen wir Mose, wie er 30 Kapitel lang predigt. Denkt, ich rede manchmal lang. Mose über 30 Kapitel lang. Und wirklich, er ringt da fast mit dem Volk und versucht ihnen, oh Mann, wenn das nur verstehen wird, wenn das nur ergreift, was Gott für euch hat, wenn nur seine Motivation verstehen würdet, warum Gott euch die Dinge sagt, die er euch sagt, und wenn nur verstehen würdet, wie gut er es mit euch meint. Und hier sehen wir Mose, wie er mit dem Volk so richtig ins Gewissen redet. Und zuerst hat er die Geschichte von Israel wiederholt, die ersten 4 Kapitel oder so, was der Herr für sie getan hat und seine Treue und seine Güte und wie er sie bewahrt hat und wie er ihnen Sieg geschenkt hat. Und das trotz ihrer Rebellischkeit, ist das ein Wort?
Rebellion.
Das kommt ins neue Wörterbuch. Trotz der Rebellion, Gott hat sie nicht hängen lassen, hat gesagt, okay, ich mache mit der neuen Generation weiter, und wirklich seine Treue, seine Güte, seine Liebe. Und dann hat er zu ihnen gesprochen, also Geschichte war vor allem die ersten 3 Kapitel, 4. Kapitel und besonders im 5. Kapitel hat er jetzt begonnen, über das Gesetz zu sprechen, über diese Gebote Gottes und diese zu wiederholen und wie wichtig es ist, dem Herrn zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Das war der Punkt, wo die alte Generation gestolpert ist und gefallen ist, weil sie nicht vertraut haben, weil sie nicht gehorsam waren. Und wir haben im Kapitel 5 die wichtigsten Prinzipien in den 10 Geboten gesehen. Und lasst ihr uns noch ein letztes Mal gemeinsam wiederholen. Vielleicht kriegen wir es dieses Mal zusammen. Vielleicht können wir sie endlich auswendig. Erste Gebot, was war das erste Gebot?
Der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen, Götter neben mir sein.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Genau, was war das zweite Gebot? Sollst dir kein Götterbild machen. Das dritte Gebot. Sollst den Namen des Herrn nicht zum Nichtigen aussprechen. Was war das vierte? War der Sabbattag, diesen einen Tag absondern, sich Zeit zu nehmen für den Herrn und einen Tag anders leben als sonst, zu ruhen. Und dann die Gebote in Bezug auf die Mitmenschen. Was war das erste, was er da gesagt hat? Genau, ganz wichtig, du sollst Vater und Mutter ehren. Das nächste war dann, du sollst nicht töten, oder wörtlich, du sollst nicht morden. Jetzt sind wir beim 6. Gebot. Du sollst nicht morden. Das 7. Gebot war, du sollst nicht Ehe brechen. Das 8. Du sollst nicht stehlen. Das 9. Falsches Zeugnis ablegen. Und das letzte, du sollst nicht begehren. Das haben wir letzte Woche angesehen. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Jesus hat diese 10 Gebote so zusammengefasst. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Auf gut Deutsch, du sollst Gott lieben mit allem, was du bist. wollen allen, was du hast, mit voller Hingabe. Und er hat gesagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das fasst diesen zweiten Teil in unserer Beziehung mit unseren Mitmenschen zusammen. Und Jesus hat gesagt, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Alles, was Gott zu sagen hat im Alten Testament für unser Leben. Gott lieben und den Nächsten lieben. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Na, Augustinus hat gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und dann tu, was immer du willst. Liebe und du wirst das Gebot erfüllen. Vers 22. Diese Worte redete der Herr auf dem Berg zu eurer ganzen Versammlung, mitten auf dem Feuer, aus dem Feuer, dem Gewölk und dem Dunkeln mit gewaltiger Stimme und fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Er hat nicht mit Kreide auf irgendeine Tafel geschrieben oder so, oder mit Bleistift auf ein Papier, dass man es auslöschen kann. Nee, er hat es in Stein eingeschrieben. Gottes Gesetz, Gottes moralisches Gesetz. Das ist gültig für immer, das hat Bestand. Vers 23. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet, während der Berg im Feuer brannte, tratet ihr zu mir heran, alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten, und sagte, siehe, der Herr, unser Gott hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. An diesem Tag haben wir gesehen, dass Gott mit dem Menschen reden kann und der am Leben bleibt. Und nun, wozu sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn unseres Gottes noch weiter hören, dann werden wir sterben. Denn wer ist unter allen Sterblichen, der die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hätte reden hören, wie wir und wäre am Leben geblieben? Tritt du herzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Und du sollst alles zu uns reden, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen es hören und tun. Das Volk war beeindruckt von diesem ehrfurchtseinflößenden Erlebnis, was sie hier hatten. Feuer hat am Berg gebrannt und Rauch war da und die Wolke und Finsternis und diese laute Stimme. Müsst ihr euch mal reinversetzen, das mal bildlich vorstellen. Das wäre ein tolles Video. Müssen wir uns mal im Himmel gemeinsam anschauen. Gewaltige Sache. Und das Volk war erschreckt und hat gesagt, Mose, du sei unser Mittler. Die waren ergriffen, die waren so erschreckt von dieser Heiligkeit Gottes. Und das war keine leichte Botschaft, die Gott ihnen da gegeben hat. Sein Gebot, die 10 Gebote. Botschaft war, hier sind die Gebote, halte sie und du wirst leben und gesegnet sein. Aber Mann, wer kann die Gebote schon halten? War keine leichte Botschaft hier und sie hatten Angst. Sie hatten Angst, unrein vor den Herrn zu treten. Wer kann bestehen, wenn wir noch weiter zuhören? Hatten Angst vor einer persönlichen Beziehung mit dem Herrn. Und sie haben gesagt, Mose, tritt du vor den Herrn, trag du das Risiko. Wenn du nicht heilig bist, wenn du dem Herrn nicht gefällst, dann soll der Blitz dich treffen. Dann. Das Volk und ihr Leiter, Mose. Haben sie nicht mehr einfach, die Leiter. Ja? Mose, trag du das Risiko. Sei du der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Sei du der Lautsprecher Gottes für uns. Und wir haben natürlich eine ganz neue Beziehung zum Herrn, auf ganz neuer Ebene. Nicht so, wie er zu diesem Volk gesagt hat, tu das und ihr werdet leben, aus Gehorsam, aus Tun, sondern aus Glauben, aus Empfangen. Beziehung aus dem, was Jesus schon für uns getan hat. Und da haben wir eine ganz andere Beziehung zu Gott. Wir haben einen ganz anderen Mittler, einen besseren Mittler, als Mose war. Mose ist nur ein Bild für den wirklichen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Im Hebräerbrief im Kapitel 12 heißt es, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkeln und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. So heilig war diese Gegenwart Gottes. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, zu einer Festversammlung. Ihr seid zu dem Wahren gekommen, sagt er, nicht zu dem Berg, wo das Gesetz gegeben wird, sondern wirklich da in, zu dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit allen Heiligen und den Engeln und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben ist und zu dem Gott, der Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, einem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung. Nimmer ein Bund mit einem menschlichen Mittler, ein Bund, in dem es heißt, tu und du wirst gesegnet werden und wenn du nicht tust, dann wirst du die Konsequenzen tragen, sondern neuer Bund mit einem besseren Mittler, der uns wirklich in Beziehung bringt mit Gott. Wirklich geistliche, persönliche Beziehung. Mittler, der uns mit seinem Blut der Besprengung besprengt und reinwäscht, sodass wir Beziehung haben können. Hebräerbrief Kapitel 4, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Aber wie gesegnet wir sind, dass wir durch Jesus kommen dürfen. Und wie wir am Sonntag darüber geredet haben, dass wir eine Beziehung haben dürfen mit Gott als unserem Vater. Eine Beziehung von Kindern mit ihrem Papa. Nicht mehr von Sündern mit dem heiligen Gott, mit ihrem Richter. Sondern als Kinder, die sagen, Abba, Papa. Das Volk hat diese persönliche Beziehung abgelehnt aus Angst, diese Heiligkeit Gottes, diese Ehrfurcht, die sie hatten. Aber Gott ermutigt uns und sagt, hey, kommt ihr nahe heran. Kommt mit Freimut, mit Zuversicht. Und Gott ermutigt uns, diese persönliche Beziehung zu pflegen. Und manchmal kann es eine Gefahr für uns sein, so diese Tendenz, wo wir sagen, okay, wir gehen in die Gemeinde und wir hören, was Gott durch den Pastor zu sagen hat, oder wir hören uns eine Kassette an, oder wir lesen einen Kommentar. Selbst wenn man die Bibel studiert und eine Predigt vorbereitet, oh, lass uns schauen, was andere gesagt haben, was Gott zu anderen Männern Gottes gesprochen hat. Aber Gott möchte persönlich zu uns reden. Möchte wirklich ganz persönlich, ganz intim, ganz konkret zu uns sprechen. Und wenn wir sein Wort lesen, uns die Augen auftun und seine Wahrheit offenbaren und uns zeigen, wie es für uns persönlich wirksam ist und zu uns sprechen in dieser Stille unseres Herzens. Dürfen mit Erwartung, mit Freimut, mit Zuversicht kommen. Wirklich erwarten, dass er zu uns spricht, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wenn wir die Bibel öffnen. Sagen, Herr, sprich du zu mir. Und dann ist auch gut, wenn du durch andere zu mir sprichst, aber kein Ersatz für dieses persönliche Hören seiner Stimme. Vers 28. Und der Herr hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redetet. Na, sie haben gesagt, wir wollen es hören und wir wollen es tun. Und der Herr hörte eure Worte, als er zu mir redete. Da sprach der Herr zu mir, ich habe die Stimme dieses Volkes gehört, die sie zu dir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben. Mögen doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Gott hat gefallen an der Ernsthaftigkeit des Volkes. Wir wissen, es hat nicht lange gedauert, bis sie wieder abgedriftet sind. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber es war nicht allzu lange, da sind sie um das goldene Kalb rumgetanzt. Aber ich mag das, Gott weiß ja alles. Er hat es gewusst, dass das Volk wieder abfallen wird, wie schwach sie sind. Aber Gott hat gesagt, hey, das freut mich. Diese Hingabe, die sie da machen. Und mögen sie doch immer diese Einstellung haben, diese Hingabe an mich, diese Ernsthaftigkeit, möge diese Gesinnung bleiben. Und wenn es hier heißt, dass sie Gott fürchten, ist es nicht so sehr, dass wir Angst haben vor Gott, Angst haben, zu ihm zu kommen, sondern Gottes Furcht heißt, dass wir Respekt haben vor ihm. Dass wir ihn Ehren, mit Ehrfurcht vor ihn kommen. Wegen dem, wer er ist, weil er Gott ist. Und wegen dem, was er für uns getan hat, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn ehren. Und ich glaube, da ist so ein Mangel da in der Gemeinde Gottes, auch oft in unserem Leben. Ein Mangel an dieser Gottesfurcht. Diesem wirklichen Respekt, dieser Ehrfurcht vor dem, wer Gott ist und wie er ist, seine Heiligkeit, seine Allmacht. Und wir sind oft viel zu leicht, wo wir sagen, ah, ist halt so schlimm, Gott ist eh gnädig und naja, wird schon kurz wegschauen, wenn ich mein Ding drehe. Wir brauchen das mehr, wirklich dieses Bild, wer Gott ist und wie Gott ist und wie wunderbar er auch ist, was er für uns getan hat. Menschen behandeln Gott oft so als ihren Diener. Ja Gott, ich will das und hey, wenn wir Glauben genug haben, dann muss doch Gott so springen, wie wir wollen, oder? Das ist ein bisschen umgedreht, ich sehe es anders in der Bibel. Nee, Gott will der Herr sein in unserem Leben. Lassen wir ihm Herr sein. Haben wir diese Ehrfurcht, diese Hingabe, wo wir sagen, oh Mann, Gott, du bist der allmächtige Gott, mein Schöpfer. Du bist heilig und Gott, ich will dich ehren. Du bist der Herr, ich bin dein Diener, sprich, dein Diener hört und ich will dir nachfolgen, ich will ernsthaft sein in dem, was du zu mir sprichst. Ich will mich voll auf dich einlassen. Und Gott gefällt es, wenn wir ihm respektieren und wenn wir ihm gehorchen. Er sagt, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Das ist sein Herz. Leute, das ist Gottes Herz. Das ist, warum Gott uns das ganze Buch hier gibt, warum Gott uns alles sagt. Weil er uns lieb hat und weil er will, dass es uns gut geht. Uns und unseren Kindern auf ewig. Ja, wir sind gesegnet, wir stehen immer in Beziehung zu Gott durch das Halten von irgendwelchen Geboten. Tu das und du wirst gesegnet werden. Nee, Jesus sagt, es ist vollbracht, das, was er getan hat, ist die Grundlage, damit Gott uns segnet. Nicht mehr das, was wir tun, sondern das, was er für uns getan hat. Wir empfangen nur mehr im Vertrauen das, was er für uns hat. Aber trotzdem, Gottes Wort an uns gilt immer noch. Gerade dieses moralische Gesetz. Nicht mehr diese Gesetze, die konkret für Israel waren, diese Zeremonien und diese Bilder auf das, was Jesus für uns getan hat. Nee, das ist erfüllt in ihm. Aber dieses moralische Gesetz gilt noch immer. Nicht als Weg zu Gott, nicht als Weg in Beziehung mit ihm, dass wir uns irgendwas verdienen können von ihm oder gesegnet werden dadurch. In unserer Beziehung mit ihm. Nee, wir stehen in Beziehung mit ihm durch das, was Jesus für uns getan hat. Und wir glauben einfach dran. Aber es gilt noch immer als Segen. Es gilt noch immer, tu das und du wirst gesegnet werden. Gottes Wort ist sowas wie eine Betriebsanleitung für unser Leben. Und wenn wir an eine Betriebsanleitung denken, zum Beispiel von einem Auto, die Leute, die die Betriebsanleitung geschrieben haben, die wissen, wie das Ding funktioniert, wie es gut läuft. Deswegen haben sie es geschrieben. Und sie haben die Betriebsanleitung nicht geschrieben, um die Autofahrer irgendwie einzuschränken und ihnen das Leben schwer zu machen. Nee, die hatten ganz gute Motivation dabei, die wollen, dass das Ding gut läuft und dass die Leute zufrieden sind damit. Und Gottes Wort ist unsere Betriebsanleitung. Er weiß, wie wir ein heiles und gutes Leben leben können. Und so spricht er zu uns diese Dinge und sagt, hey, tu das, das ist gut für dich und komm, das tu nicht, weil das ist schlecht für dich. Da verbrennst du die Finger. Das ist nicht gut. Hey, schau, dein Auto ist ein Benziner. Wenn du tanken gehst, dann füll Benzin ein. Super, unverbleit. Kein Diesel, das ist nicht so gut für dein Auto. Und manche denken, ah, ich muss mich nicht darum kümmern, was die Betriebsanleitung sagt. Dann tanken sie Diesel und das Auto bleibt hängen und es raucht und es funktioniert nicht mehr so richtig, es geht nichts mehr weiter. Oder manche stehen an der Tankstelle und denken sich vielleicht, ich muss nicht auf das hören, was die Betriebsanleitung sagt. Ich bin cool, ich kann Diesel tanken, wenn ich will. Aber es ist nicht cool, das ist blöd, weil das Auto kaputt wird. Genauso ist es mit unserem Leben. Gott sagt, ich habe dich so lieb, ich zeige dir, wie du gut leben kannst. Guck mal, hier in Beziehung mit mir. Ich weiß, aus eigener Kraft kannst du eh nicht so leben, aber ich lebe in dir. Sagt uns im Neuen Testament, er nimmt Wohnung durch den Heiligen Geist und ich will mein Leben durch dich ausleben. Mit deiner Mitarbeit. Und wenn du so lebst, wird es gut sein. Und er tut es, um uns zu segnen, weil er es gut mit uns meint, weil er uns lieb hat. Und wir werden das ganz stark sehen jetzt hier in diesen Kapitel 6 und Kapitel 7, was wir uns anschauen. Da geht es um Motivation. Wir sehen ganz stark Gottes Herz, warum er uns Dinge sagt und er spricht auch unsere Motivation an, warum wir ihn lieben sollen oder warum wir seine Gebote halten sollen. Und das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das unseren Kindern erklären. Dass sie nicht einfach sagen, das ist Gottes Wort, die Gebote oder Verbote. Das sind eh so Reizworte für uns. Wenn wir Verbot lesen, dann ist das schon was, wo wir... Das ist eine gute Frage. Warum soll ich Gottes Gebote halten? Erklärt es euren Kindern, warum. Nicht einfach, weil es Gott sagt. Oder weil es schlecht ist. Oder weil es Sünde ist. Nee, Gott sagt, es ist schlecht, weil es schlecht für uns ist. Es ist nicht schlecht, einfach weil es Gott sagt. Er ist nicht willkürlich, dass er uns irgendwelche Dinge auferlegt. Nee, Gott sagt uns, es ist schlecht, weil es schlecht ist. Und Gott sagt uns, was gut ist. Weil er weiß, wie unser Leben gut funktioniert. Wo waren wir? Vers 30. Geh, sage zu ihnen, kehrt in eure Zelte zurück. Du aber bleibe hier bei mir stehen. Und ich will all die Gebote und die Ordnungen und die Rechte zu dir reden, die du sie lehren sollst, damit sie tun in dem Land, das ich ihnen gebe, es in Besitz zu nehmen. Achtet nun darauf zu tun, wie der Herr, euer Gott, es euch geboten hat. Weicht nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken. Auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch geboten hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt. Und es euch gut geht und ihr eure Tage verlängert in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. Sehen wir dasselbe, wieder Gottes Herz. Lebt nach all diesen Worten, geht in diesen Wegen, weil dann werdet ihr Lebensqualität haben. Dass es euch gut geht. Er ist ein liebender Vater. Er will, dass es uns, seinen Kindern gut geht. Das ist das Herz von Eltern. Ich meine, wer von euch Eltern sitzt da morgens und überlegt sich, wie kann ich heute fies sein zu meinen Kindern? Wie kann ich ihnen das Leben schwer machen? Vielleicht irgendein perverser Sadist oder sowas. Nee, wir Kinder, wir Eltern, ihr Eltern, ich bin ja kein Elternteil, soll ich sagen. Ihr Eltern wollt das Gute für eure Kinder. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr, die ihr böse seid, schon wisst ihr, euren Kindern gute Gaben zu geben, dann wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben? Wie viel mehr wird er euch den Heiligen Geist geben? Wie viel mehr? Er ist unser Papa. Und seine Gebote sind wirklich Geschenke an uns. Das sind Segnungen für uns. Und es gilt noch heute. Noch heute. Wenn ein Mensch nach Gottes Geboten lebt, wird er gesegnet sein. Ich glaube, wenn ein Land sich an die Gebote Gottes hält, wird das Land, die Nation gesegnet sein. Es gilt noch immer, es liegt ein Segen drin. Selbst wenn ein Nichtchrist nach Gottes Gebot lebt, ist ein gewisser Segen drin. Er wird deswegen nicht gerettet sein, er wird deswegen nicht in Beziehung mit Gott kommen, aber er wird beschützt sein bis zu einem gewissen Grad und er wird gesegnet sein. Weil das, was wir hier lesen, das ist materialisierte Liebe Gottes. Es funktioniert einfach. Sollt in ihnen gehen, damit ihr lebt und damit es euch gut geht. Es funktioniert. Legt ein Segen in Gottes Wort. Aber er sagt natürlich, damit ihr ihnen lebt und ihr sollt gehen. Es reicht nicht, wenn wir es wissen. Sagt nicht, wenn ihr dieses Wort wisst. Wenn ihr einen großen Kopf habt, dann werdet ihr gesegnet sein. Nee, das bedeutet erstmal gar nichts. Biblisch gesehen, Erkenntnis bedeutet, es durch Erfahrung kennengelernt haben. Ich habe etwas verstanden und ich vertraue auf Gott und ich setze es im Vertrauen auf ihn um und lebe es aus. Von dem sagt Jesus, der mein Wort hört und es tut, oder meine Worte, sagt er, im Plural sagt er das, wer meine Worte hört und sie tut, der ist derjenige, der sein Leben auf dem Fels baut. Und wenn die Stürme kommen und die Fluten und das ganze Zeug, dann wird dieses Leben Bestand haben wie ein Haus, was fest gegründet ist. Wenn wir nur hören, dann sind wir wie einer, der sein Haus auf Sand baut und unser Leben wird auseinanderfallen. Wenn diese Schicksalsschläge und diese schweren Zeiten kommen, die jeder von uns dann und wann durchmachen wird. Also ganz wichtig, es geht um Leben hier, um Gehen in seinen Geboten, in dem, was er uns sagt. Kapitel 6. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens. Also respektierst, ehrst alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebe. Du und dein Sohn und deine Sohnessohn, und damit deine Tage lange wären. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Wie oft wiederholt der Mose das? Wirklich, er ist so ein Hirte zu diesem Volk, wie ein Vater, der sagt, ach Sohn, ich will das Beste für dich, jetzt hör mir zu, hast du es wirklich verstanden, komm. Er ringt mit diesem Volk. Er versucht sie zu überreden, zu überzeugen. Achte darauf, damit es ihr gut geht. Ich kann den Punkt kaum noch übersehen, den Mose hier machen will. Wiederholt es immer und immer wieder. Gott will uns segnen. Und das, wie wir ihn segnen, ist, wenn wir ihm gehorchen. Ganz praktisch, seine Gebote. So erfahren wir Gottes Segen. Seine Gebote sind materialisierte Liebe. Und im Vers 4 haben wir jetzt das große Glaubensbekenntnis von Israel. Das Shama. Heißt eigentlich nichts anderes als dieses erste Wort, höre. Das Wort Shama oder Shema. Und das war das erste, was jüdische Kinder auswendig gelernt haben. Damals. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Jesus hat uns gesagt, das ist das größte Gebot. Das ist das erste Gebot, Gott lieben mit allem, was du bist. Wir haben am Sonntag auch da ein bisschen drüber geredet. Das ist der ganze Deal. Das ist alles, was für uns ist. Alles, worum wir uns kümmern müssen, alles, worum wir uns Sorgen machen müssen, ist, liebe Gott mit allem, was du bist. Wir müssen uns den Kopf irgendwie abkriegen, im Kampf gegen die Sünde und was da und was wir nicht tun sollen. Und nee, liebe den Herrn, deinen Gott, das ist alles. Richtig auf ihn aus. Liebe ihn und du wirst richtig leben. Gott befiehlt uns, ihn zu lieben. Auch interessant. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja, geht es? Ist Liebe nicht irgendwie so ein Gefühl in unserem Magen, wo wir verliebt sind? Kann man jemanden befehlen, zu lieben? Ja, offensichtlich. Wenn Gott es tut, kann man das. Gott befiehlt seinen Volk, ihn zu lieben. Was sagt uns das? Das, was uns Jesus auch im Neuen Testament erklärt, dass Liebe nicht in erster Linie ein Gefühl ist. Nee, Liebe ist eine Willenssache, biblisch gesehen. Zumindest Gottes Agape-Liebe. Es gibt schon, kennt ihr im Griechischen, diese verschiedenen Formen von Liebe. Eros-Liebe ist was sehr viel mit Gefühl und zu tun hat. Aber Agape-Liebe, Willenssache, wahre Liebe ist Willenssache. Hat mit Entscheidungen zu tun, mit Hingabe, mit dem, was wir tun. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Seine Liebe war nicht irgendwie so ein, oh, ich habe die Welt ja so lieb und ah ja, geht euch halt schlecht, gell? Kann man nichts machen. Geht verloren. Aber ich habe euch ja so lieb. Nee, so hat Gott die Welt geliebt, dass seinen Sohn gegeben hat. Liebe ist was er gibt, ist was Aktives. Er tut was. Er tut das Richtige. Das ist Liebe. Du wählst es, du entscheidest dich Gott oder auch deine Nächsten, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, wer immer es ist, du entscheidest dich, diese Person zu lieben. Du wählst, sie zu lieben. Und die Menschen in unserer Kultur sind getäuscht. Viele. Das ist auch nicht das, was wir im Fernsehen sehen. Es ist immer dieses flauschige Lulli-Wischiwaschi, ja, wir sind so verliebt und wir lieben uns und deswegen ist alles okay, was wir machen, weil wir sind ja verliebt und zerstören einander. Das sagen sie nicht im Fernsehen. Da ist das immer ganz toll. Aber das ist nicht Liebe oder diese Romane. Mann, viele Christen sind getäuscht davon. Liebe ist Gefühl, oder? Verliebt sein ist doch gleich Liebe. Nee, ist es nicht. Wir sehen Menschen, die sich scheiden lassen, weil sie sagen, wir lieben einander nicht mehr. Ich liebe sie nicht mehr. Ich liebe ihn nicht mehr. Na und? Das heißt, du bist nicht mehr, hast dieses Gefühl momentan nicht. Aber das ist nicht, sowieso nicht Liebe. Oder viele Christen auch wählen ihren Partner aufgrund von Verliebtsein. Wir sind verliebt. Hormone spielen verrückt. Okay, aber ist das die Basis für ein gemeinsames Leben? Nein. Liebe ist mehr, Liebe ist Hingabe. Und es ist weise, junge Leute, sich den Typen oder das Mädel genauer anzuschauen. Erstens liebt er, liebt sie den Herrn. Zweitens ist er, sie erprobt im Herrn. Schau ruhiger mal genau hin. Wie lebt er, wie lebt sie? Können wir gemeinsam vorangehen im Herrn? Bringen wir einander näher zum Herrn? Und drittens, passen wir zusammen. Es ist nicht schlecht, ruhig mal diese Dinge anzuschauen, sich vielleicht vorher schon mal Gedanken zu machen. Was erwarte ich mir von einem Partner? Was würde passen zu mir? Nicht nur verliebt sein. Das ist keine Basis, eine Beziehung aufzubauen. Weil verliebt sein, das ist mal da, mal ist es nicht da. Ich denke, wir alle haben das schon erfahren. Ist in jeder Beziehung so, das ist normal. Wenn wir müde sind, mitten in der Nacht und abgespannt und sowieso frustriert, weil der Chef uns angeschrien hat den ganzen Tag und war ein furchtbarer Tag und dann liegst du mitten in der Nacht da und dein Mann schnarcht. Oh, da werden die Gefühle nicht so da sein. Ach, ist er so lieb. Nee? Manchmal sind die Gefühle da, manchmal sind sie nicht da. Aber das heißt nicht, dass du die Tür zuschlägst und ihn für immer verlässt. Weil Liebe ist eine Hingabe. Liebe ist eine Entscheidung. Also wir wählen zu lieben. Liebe ist eine Hingabe. Das heißt, ich bin dir hingegeben. Mann, Frau, Gott, Kind. Ich bin dir hingegeben und deswegen tue ich das, was ich tun soll. Und tue das, was richtig ist und ich tue das nicht, was nicht richtig ist und tue das nicht, was ich nicht tun soll. Weil ich liebe dich. Ich bin ja hingegeben. Das ist Liebe. Das Wunderbare daran ist, dass Jesus uns sagt, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Gefühle werden nachfolgen, unserem Denken, unseren Entscheidungen. Und das ist ein Fehler, den viele machen. Lassen sich von ihren Gefühlen treiben. Die Bibel spricht davon, von denen, die hin und her getrieben sind, wie eine Meereswoge im Wind. So sind Gefühle. Und heute fühle ich mich gut, deswegen habe ich dich lieb. Morgen fühle ich mich schlecht, deswegen hasse ich dich. Behandle dich auch so. Das ist nicht Liebe, das ist kein guter Maßstab, das ist kein Halt für unser Leben. Und Menschen drehen es um, haben zuerst Gefühle und dann handeln sie danach. Und denken danach, lassen das davon bestimmen. Jesus sagt uns, nee, umgekehrt. Es ist umgekehrt. Wir sind hingegeben, wir richten unseren Sinn, unser Denken auf himmlische Dinge aus, auf das, was richtig ist. Wir handeln nach Gottes Wort, was er uns sagt. Wir investieren in Gott oder von mir aus in den Ehepartner. Wir überlegen uns, wie kann ich ihr eine Freude machen? Wie kann ich ihm dienen? Ganz praktisch. Und ich tue das, was richtig ist, vom Herrn. Und dann werden die Gefühle nachfolgen. Das ist so. Gefühle sind was, was folgt. Deswegen sagt Jesus, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die richtigen Dinge investieren, in die richtigen Personen investieren. Dass wir ins Reich Gottes investieren, in den Herrn. Wenn wir das tun, dann werden wir auch ein Herz bekommen für ihn. Und werden ein Interesse bekommen an ihm. Wenn du an deinen Ehepartner, an deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, wen immer investierst, werden sie dir am Herzen liegen. Und diese Gefühle werden nachfolgen. Ganz wichtig, ganz wichtiges Prinzip. Aber der Herr sagt zuerst, Vers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Zuerst soll es deine Priorität sein in deinem Leben. Zuerst was, was du auslebst. Du sei einer, der Gott liebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzer Kraft. Jemand, der Gott hingegeben ist, der Gott gehorsam ist, der Gott ehrt mit seinem Leben, ganzer Kraft mit allem, was er ist, soll zuerst Realität sein in deinem Leben und dein Leben voll sein mit seinem Wort, wo du Zeit nimmst, in seinem Wort zu verbringen, wo er zu dir reden kann, wo du hörst. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im Kapitel 11, wo er über Abendmahl redet, er sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Aber wir müssen zuerst empfangen, dass wir überliefern können, dass wir was weitergeben können. Und das ist das Erste. Gott sagt, sei zuerst persönlich ergriffen und geprägt vom Herrn und von dem, was er sagt. Mach es erst zu einem Teil deines Lebens, mach es zu deiner Leidenschaft. Und dann sagt er zweitens, dann gib es deiner Familie weiter. Vers 7, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast. Da sind wir schon, so weit wollte ich gar nicht. Sind wir schon beim Nächsten. Sind da, dass wir es an die Familie weitergeben sollen. Und wir sehen hier, du sollst die Worte an dein Zeichen auf deine Hand binden, zwischen deinen Augen, auf deine Stirn sollen sie sein. Ich denke, was der Herr damit sagen will, dein Denken soll voll sein, erfüllt sein mit meinen Worten, dein Tun, deine Hand soll geleitet sein von meinen Worten, sollst sie an dein Haus binden, in unserem Zuhause, das soll voll sein, erfüllt mit Gottes Wort, mit diesen Prinzipien, wo wir das ausleben, was er uns sagt. Und es ist nicht schlecht, ich denke, es ist schon ganz praktisch, auch das Haus mit Gottes Wort zu füllen, ein paar Bibelstellen an die Wand zu hängen, nichts Schlechtes dabei. Ein Statement machen, hey, wir sind das Haus des Herrn. Wir leben nach seinem Wort. Gar keinen Zweifel da dran zu lassen. Den Kids gegenüber oder den Besuchern oder wem immer. Juden haben es wörtlich genommen vor allem. Haben sich diese kleinen Lederschachteln da gemacht, die sie sich ans Hirn gebunden haben und ans Haus nageln und mit der Zeit ist es zu einem Standard von Geistlichkeit geworden. Das ist, was Jesus dann im Neuen Testament kritisiert. Sind immer größer geworden, diese Schachteln. Und gedacht, je mehr ich am Kopf hängen habe, desto geistlicher bin ich. Nee, wie gesagt, das hilft uns überhaupt nichts, wenn wir es nicht ausleben. Nicht am Kopf hängen haben, nicht mal, wenn wir es auswendig wissen, sondern nur, wenn wir es umsetzen in unserem Leben. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, auf gut Deutsch immer, ganz natürlich, den ganzen Tag. Nicht nur, wenn du euch hinsetzt, als Familie Andacht zu haben oder Gebetsgemeinschaft, vielleicht beim Essenstisch. Nee, den ganzen Tag, nutz jede Gelegenheit, deine Kinder zu lehren. Nutze jede Gelegenheit, sie zu lehren, Gott zu gehorchen, Gott zu lieben. Und wenn deine Kinder sagen, warum, dann erklär es ihnen. Weil es Gott gut mit dir meint. Weil er dich lieb hat, weil er dich beschützen will, weil er dich segnen will. Und überhaupt schau, wer er ist, was er alles für dich getan hat. Hey, darum wollen wir dem Herrn nachfolgen. Füll dein Denken mit Gottes Wort. Setz richtig auf sein Reich aus und lass dich füllen von ihm. Und dann red einfach davon den ganzen Tag. Wenn du mit den Kindern im Auto fährst, wenn du sie zur Schule bringst, nutz diese Gelegenheiten. Beschränk diese auch als Ehepaar, als Geschwister. Lass uns nicht diese Gemeinschaft in Gottes Wort und diese Ermutigung und dieses Einanderdienen beschränken, wenn wir einmal in der Woche zusammenkommen in die Gemeinde. Oder wenn ihr euch abends zur stillen Zeit hinsetzt, als Familie vielleicht. Das sind auch wichtig, diese Zeiten. Brauchen wir auch, sollen wir auch haben. Aber lass uns das, soll unser Leben werden, soll das uns raussprudeln, soll uns prägen. Und das ist, was die Kinder wirklich mitkriegen müssen. Nicht, dass wir religiöse Menschen sind, die am Sonntag in die Kirche gehen. Dagegen rebellieren sowieso die Kids. Wollen sehen, dass es materialisiert ist in unserem Leben, dass es unsere Leidenschaft ist, dass es was mit dem Leben zu tun hat, dass es gut ist. Okay, jetzt bin ich. Wir werden heute nie fertig, finde ich, wenn ich jeden Punkt so viel Zeit verbringe. Vers 9. Du sollst dir auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisterne, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt wirst, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Es ist eine Gefahr in diesen Segnungen drin. Gefahr in Wohlstand. Leute, seid euch bewusst, wir gehören zu den reichsten 99,999999 und so weiter Prozent von allen Menschen, die je gelebt haben in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir sind reich, wir sind gesegnet. Und wenn sich irgendwer beschwert darüber, über irgendwas, dann haben wir es nur nicht kapiert. Haben wir vergessen, wie gut es uns wirklich geht. Und alles ist von Gott. Ich mag das, wenn ihr in das Land kommt, das ihr nicht verdient habt und Häuser bewohnt, die ihr nicht gebaut habt und Dinge esst, die ihr nicht gepflanzt habt. Ist alles Gottes Geschenk. Gott liebt es, uns zu beschenken. Und so ist es in unserer Beziehung mit dem Herrn. Es ist nicht so sehr, was wir für Gott tun, sondern was er für uns getan hat. Und wir reagieren dann nur auf seine Güte und auf seine Segnungen und auf seine Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber es ist so, da diese Tendenz zu vergessen, diese Segnungen selbstverständlich zu nehmen, dann die Beziehung zu vernachlässigen. Am Anfang, wo wir uns bekehrt haben und vielleicht, wenn wir arm sind und nichts haben und wirklich auf Gott vertrauen müssen, und dann sind wir im Gebet und da suchen wir den Herrn und da sind wir wirklich dran. Und dann der Herr hört unser Gebet und er segnet uns und schüttet seine Segnungen aus und wir bekommen diese Dinge, die wir nicht verdient haben, und vielleicht sogar Wohlstand und materielle Dinge, und plötzlich sind wir so beschäftigt und wir müssen auf Urlaub fahren, weil wir das neue Auto haben und das Ferienhaus, das muss man nutzen, und da haben wir das und die Möglichkeiten und das, und wir vergessen auf die Beziehung mit dem Herrn. Und wir nehmen es selbstverständlich, dass diese Dinge da sind. Und wir beschweren uns dann, wenn es mal nicht so da ist. Oder wenn Gott uns herausfordert, Schritte im Glauben zu machen wieder. Wir werden so bequem. Ach Gott, wir wollen alles geregelt haben. Und ich merke es bei mir selbst, es ist bequem. Ne? Machst diesen Schritt, wo ich hier nach Deutschland gekommen bin, ich wusste überhaupt nicht, von was ich leben werde. Keine Unterstützung, nicht wo ich wohnen werde, nicht was ich essen werde, bei Ersparnisse. Und Mann, ich war auf den Knien jeden Tag. Herr, versorg mich. Und ich habe erlebt, wie Gott versorgt hat. Da hat mir jemand was zugesteckt, da jemand was zum Essen vorbeigebracht, mein Fahrrad gebetet, jemand hat mein Fahrrad geschenkt. Wo ich mit Ersparnissen am Ende war, hat Gott mir einen Job geschenkt, wo er mich erhalten hat. Ich habe ein Auto gebraucht, um dorthin zu kommen, deswegen hat Gott mir ein Auto geschenkt. Aber ich war auf den Knien, ich habe geschwitzt. Und jetzt, hey, ich bin angestellt. Gewisses Maß an Sicherheit. Gott sei Dank. Aber manchmal sind wir in diesen Zeiten, wo wir wirklich ringen müssen um Dinge, wo wir wirklich am Herrn dranbleiben müssen, einfach, dass wir überleben. Sind wir so geistlich so viel, weiß nicht, wie ich sagen soll, reifer oder schärfer oder dran, leidenschaftlicher. So diese Gefahr, wenn es uns gut geht, Wohlstand, Gemeinschaft, versorgt sind, dass wir bequem werden und dass wir den Herrn vergessen, der uns das alles geschenkt hat. War eine Gefahr, die das Volk Israel hier hatte. Und Mose warnt sie vor dieser Tendenz zu vergessen, Segnungen selbstverständlich zu nehmen. Und er sagt weiter im Vers 13, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen, denn ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdbogen weg vernichtet. Larry Norman hat so ein Lied geschrieben, da heißt es, if you don't love the Lord, you'll fall. Wenn du den Herrn nicht lieb hast, dann wird es dich hinhauen. Dann wirst du fallen. Es stimmt. Und Gott will uns für sich alleine haben. Er will uns für sich selbst. Er will uns nicht mit den Götzen oder dieser Welt teilen. Und er ist eifersüchtig für uns. Er ist sein Vaterherz. Er will, dass uns gut geht. Und er weiß, ohne ihm geht es uns nicht gut. Und wenn wir von ihm weglaufen, geht es uns nicht gut. Und die, die Gott ablehnen werden, die sündigen, werden Konsequenzen erfahren. Und die Gott überhaupt ablehnen, werden seinen Zorn erfahren. Aber Gott sei Dank, Jesus hat den Zorn über unsere Sünde für uns getragen. Aber wir erfahren immer noch die Konsequenzen der Sünden. Und wir versauen unser Leben und tun uns weh. Und Gott ist eifersüchtig für uns. Lass uns das noch nicht vergessen. Lass uns doch dranbleiben am Herrn. Im Herrn allein fürchten, ihm allein dienen. Vers 16, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie ihr ihn zum Wasser geprüft habt. Was war das? Da waren sie in der Wüste. Sie haben gesagt, ach, wir verdursten. Gott hat uns hierher gebracht, um uns zu vernichten. Um uns umzubringen. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Was war die Versuchung? Hat Gottes Liebe in Frage gestellt. Wird Gott uns versorgen? Dieser Zweifel an Gottes Liebe, an Gottes Charakter, der doch verheißen hat, wenn wir sein Reich zuerst suchen, wird er uns mit allem versorgen, was wir nötig haben. Und lass es nicht zu, diese Gedanken, ach Gott, liebt er mich noch? Ich habe versagt, liebt er mich noch? Ich weiß nicht, kann ich ihm wirklich vertrauen? Ja, er hat uns bewiesen, wie sehr er uns lieb hat und wie sehr wir ihm vertrauen können. Wie gut er es mit uns meint. Wir brauchen nur aufs Kreuz schauen, so sehr liebt uns Gott. Wie gesagt, es war nicht nur irgendwie so ein Lulu-Wischi-Waschi-Gefühl, Gott hat es nicht dabei gelassen. Uns zu sagen, wie lieb er uns hat, er hat es uns gezeigt. Schau aufs Kreuz. Im Römer 8 heißt es, er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet werden den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. In diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch irgendein anderes Geschöpf. Nee, bin ja Zeile weiter. Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bist geliebt, bedingungslos. Diese Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir in Jesus sind, dann sind wir geliebt, sind wir versiegelt, sind wir angenommen und bis auf unsere Erlösung im Himmel. Gibt nichts, was uns scheiden kann von Gott. Dieser Zweifel an Gottes Liebe, an Gottes Charakter. Und Satan ist so gut, uns das immer Aber warum lässt Gott das zu in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob du ihm vertrauen kannst. Ich weiß nicht, ob er dich noch liebt. Guck mal, er ist schon wieder versagt. Aber nee, schau aufs Kreuz, wie sehr Gott dich liebt, wie gut er es mit dir meint. Selbst in diesen Zeiten, wo wir es nicht verstehen. Gott hat verheißen, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Für die, die ihn lieben. Gestern mit meinem Bruder telefoniert. Mein kleiner Neffe hat den schlimmsten Anfall gehabt seines ganzen Lebens. Medikamente, nichts geholfen, 15 Minuten lang gekrampft. Wir können beten für meinen Bruder und seine Frau. Das ist was, was sie sehr durcheinander schüttelt. Sind diese Fragen, warum? Warum lässt Gott das zu? Wir wissen nicht, warum. Sollten Frage, warum ist eine blöde Frage eigentlich? Besser, wozu? Gott, wozu? Und das können wir auch nicht immer wissen in der Situation, aber Gott sagt uns, dass er alle Dinge zum Guten mitwirken wird in unserem Leben, wenn wir nur ihn lieb haben. Wie wir gesehen haben, ist das Einzige, wo wir uns sorgen müssen, darum ist, dass wir ihn lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem, was wir sind. Dann wird er alles zum Guten mitwirken. Selbst diese schwierigen Dinge, die wir nicht verstehen können. Vers 17. Halten, ihr halten solltet die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Und du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst in das gute Land, in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat. Sag das schon wieder. Warum sagt Gott diese Dinge, dass es dir gut geht? Das ist Gottes Herz. Hör dir das heute Abend. Was Gottes Herz ist, warum er uns dieses Buch, diese Gebote, auch diese Verbote gibt. Mose fleht das Volk 30 Kapitel lang an. Kapiert es, Leute. Haltet seine Gebote. Oh Mann, das ist der Weg zum Segen. Vers 19. Um alle deine Feinde vor dir hinauszustoßen, so wie der Herr geredet hat. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechte, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Und der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führt er von dort heraus, um uns herzubringen in das Land und das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Können Zeugnis geben, wenn die Kinder fragen, warum? Papa, warum gehen wir dort in die Gemeinde? Mama, warum schleppst du ständig die Bibel mit dir rum? Warum lebt ihr so radikal für Jesus? Lass mich dich erklären. Ich war ein Sklave. Ich war ein Sklave der Sünde. Ich war verloren. Ich habe mich selbst zerstört. Aber Gott in seiner Liebe hat mich gesehen und hat Erbarmen gehabt und hat seinen einzigen Sohn für mich gegeben. Und er hat meine Schuld und deine Schuld am Kreuz für mich getragen. Und er hat mich erlöst, er hat mich befreit von dieser Sklaverei der Sünde. Hat mich herausgeführt aus Ägypten, was ein Bild für die Welt ist, aus diesem Sumpf, aus dieser Zerstörung, wo ich drinnen war. Und er liebt mich so sehr, dass er mir sein Wort gegeben hat. Und hey, dass wir danach leben können, wie es gut ist, diese Betriebsanleitung. Ah, es ist so gut, er liebt uns so sehr. Es ist so wert, dass wir für ihn leben. Es ist so gut, was er uns sagt. Kind, deswegen. Sohn, Tochter, deswegen sind wir Jesus Freaks. Deswegen leben. Leben wir für den Herrn. Deswegen folgen wir ihm nach. Und wir brauchen das, einander Zeugnis zu geben. Ich glaube, wir brauchen das mehr. Wir sollten mehr Zeit aufwenden. Vielleicht sollten wir jeden Dienstagabend, dass einer sein Zeugnis erzählt. Können wir vielleicht mal machen. Gibt es irgendwem, der nächste Woche sein Zeugnis erzählen will? Machen wir es gleich konkret. Isa, schön. Nee, wirklich. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir uns erinnern, was Gott getan hat. Auch das ist was, was wir selbstverständlich nehmen. Und uns geht's gut. Und wir müssen uns manchmal erinnern, wovon er uns errettet hat. Und was er für uns getan hat am Kreuz. Was er bezahlt hat. Was sagt er beim Abendmahl? Tu dies zu meinem Gedächtnis. Müssen es immer wieder tun, uns daran erinnern. Schnell weiter, sonst sind wir heute hoffnungslos zu spät. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, so wie es heute ist. Und es wird unsere eure Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er es befohlen hat. Wird unsere Gerechtigkeit sein, es zu tun. Wieder wir haben eine größere Gerechtigkeit als das Volk Gottes im Alten Testament. Wir müssen nicht aus uns selbst versuchen, gerecht zu werden oder irgendwelche Opfer, die wir bringen, sondern in Jesus. Er ist für uns gestorben, er hat unsere Schuld völlig weggenommen und bezahlt und wir sind begleitet mit seiner Gerechtigkeit. Und deswegen, wegen dem, was der Herr für uns getan hat, tun wir, was wir tun und tun das nicht, was wir nicht tun sollen. Und deswegen versuchen wir das unseren Kindern vorzuleben. Kapitel 7, schnell. Ich weiß, es ist schon spät, aber es gehört thematisch zusammen. Wir gehen da schnell durch. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen größer und stärker als du. Und wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Ich mag das. Gott bringt dich in dieses Land. Vertreibt diesen, er sagt nicht, falls er die Nationen vertreibt, sondern wenn er das tut. Gott wird es tun. Diese 7 Nationen, jede einzelne ist stärker als du. Aber der Herr wird sie vor dir austreiben und er wird dir Sieg schenken. Aber er zeigt uns auch, du hast auch einen Anteil an deinem Sieg. Und wir müssen in diesem Ganzen, wenn es um diese Kämpfe und dieses ganze Zeug verstehen, das Alte Testament ist ein Bild, eine Geschichte, ein Theaterstück sozusagen oder ein Bilderbuch. Illustrationen für geistliche Prinzipien im Neuen Testament. Ägypten, ein Bild für die Welt. Sklaverei der Sünde. Dieser Kampf gegen diese kananitischen Nationen, der Kampf gegen unser Fleisch, unsere sündige Natur, die Sünde, die in uns wohnt. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir sehr verwirrt sein über diese Dinge im Alten Testament. Illustriert uns geistliche Wahrheiten hier. Wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ich will euch nur noch daran erinnern. Viele Menschen haben Probleme mit diesen Bibelstellen. Wir müssen es ihnen auch erklären können. Aber es ist was Geistliches für uns. Gott wird dich in das Land bringen, Gott wird dir Sieg geben. Gott will diese Nationen, die stärker sind als du, austreiben. Wir haben im Römerbrief darüber gesprochen, dass wir aus eigener Kraft keine Chance haben gegen unsere sündige Natur. Im Gegenteil. Je mehr wir daran ankämpfen, je gesetzlicher wir werden, desto mehr wird die Rebellion in uns angefacht. Und wir können aus eigener Kraft nicht siegreich sein über die Sünde. Es ist stärker als mein eigenes Wollen, als meine besten Motivationen. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber Gott sagt, ich werde diese Nationen, die stärker sind als du, werde ich heraustreiben aus diesem Land und werde sie geben. Im 1. Korinther 10 sagt uns, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Der Herr wird uns den Sieg geben, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Wir sehen beides hier. Der Herr wird sie vor dir dahin geben, aber du bist der sie schlägt, der den Bann vollstreckt. Es braucht unsere Mitarbeit. Römer 6 sagt es, durch das, was Jesus für uns getan hat, wir sind mitgekreuzigt mit ihm. Unser alter Mensch, unser altes Leben ist gekreuzigt. Diese sündige Natur kann uns nimmer beherrschen. Wir haben keine Autorität mehr über uns. Wir haben die Autorität, Nein zu sagen. Und er will uns stärken. Und er gibt uns, und wir können das ja nachprüfen, ich denke, jede Versuchung, wo wir versagt haben, es hat immer einen Ausweg gegeben. Immer dieses Ding. Ich kann es von mir, immer dieser Gedanke, okay, wo Gott sagt, hey, komm, nein. Und es ist immer dieses Nachgeben. Aber es gab immer einen Ausweg. Wir dürfen Nein sagen zur Sünde, aber wir müssen zusammenarbeiten. Gott gibt uns den Sieg. Er lebt in uns. Er wird uns stärken. Aber Römer 6, wir müssen uns als gekreuzigt achten mit ihm. Und wir müssen uns selbst als Werkzeuge Verfügung stellen zur Gerechtigkeit, nicht zur Sünde. Wir sagen, nein, ich muss das jetzt nicht tun. Ich muss diesen Gedanken nicht weiterdenken. Aber Herr, ich gebe mich dir hin. Hier ist meine Hand, hier ist mein Denken, hier sind meine Augen. Und dann im Vertrauen auf ihn können wir siegreich sein. Du sollst weder einen Bund mit ihnen schließen, noch gnädig sein, du sollst unbedingt einen Bann vollstrecken. Radikal. Wir sollen Sünde nicht dulden in unserem Leben. Und davon spricht das bildlich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ich bin so froh, dass ich gesündigt habe. Ihr sicher auch nicht. Es gibt's nicht. Sünde bringt immer Tod und Zerstörung. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir wissen es aus eigener Erfahrung. Deswegen sagt Gott, dass wir radikal umgehen sollen. Er sagt seinem Volk, zerstört diese Kultur der Kanaaniter vollständig. Kreuzige dein Fleisch. Versuchung. Vollständig. Alles, was dich vom Herrn wegzieht, du brauchst es nicht. Selbst wenn es was Gutes ist und in sich selbst nicht unmoralisch ist. Aber wenn es dich in Kompromisse verleitet, wenn es dich vom Herrn wegzieht, dann brauchst du es nicht. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Auch schon oft drüber gesprochen. Ein Christ soll nicht mal eine nicht-christliche Freundin haben. Nicht-christliches Mädel nicht mal einen nicht-christlichen Freund. Gar nicht einlassen. Und es geht auch drüber hinaus in Geschäftsbeziehungen, wo du dich bindest an einen Partner, der nicht gläubig ist. Ich würde sagen, stell sicher, dass du das Sagen hast in der Beziehung, dass du den Kurs bestimmen kannst. Sich sie nicht wegziehen von dem, was der Herr für dich hat, in Kompromisse leitet. Wir sehen es so oft. Ja, wir sind verliebt und er wird sich schon bekehren. Ja, wirklich. Und das nächste ist, was hier steht. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden oder deine Tochter, dass er anderen Götzen dient. Materialismus oder Sex oder Stolz. Und sehen junge Leute, die reingezogen werden in diese Dinge von ihren nicht-christlichen Beziehungen. Sie zerstören sich selbst und Gott muss sie züchtigen. 2. Korintherbrief, Gott sagt, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit dem Baal oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Nee, wir sind in der Welt, wir wollen Zeugen sein, wir wollen Licht und Salz sein, wir wollen uns nicht isolieren von der Welt, aber wir sind abgesondert für den Herrn, abgesondert von der Welt. Unser Herz ist für den Herrn allein. Wir wollen Einfluss sein in der Welt, nicht uns von der Welt beeinflussen lassen. Und selbst wenn es unsere besten Freunde sind. Und ich würde sagen, wenn du nicht Licht sein kannst, wenn du kein Einfluss auf deine Freunde bist, sondern sie die Welt in dich reinbringen, dann würde ich sagen, vergiss die Freundschaft. Bist noch nicht stark genug. Er spricht hier auch zu den Eltern vor allem. Gib deine Tochter nicht einem Heiden, deinem Sohn nicht einem Heiden. Gar nicht unterstützen. Wenn der Sohn mit einem ungläubigen Freund, ungläubigen Freundin heimkommt, sagst du, hey, nein, ich erlaube die Beziehung nicht, Punkt. Aber dann wird sie mich nicht mögen, dann wird sie sauer sein, na und? Hey, liebe den Herrn, deinen Gott. Das ist, was er sagt, das ist der Weg zum Segen, das ist der Weg zum Guten. Erklär das. Manche Eltern unterstützen es. Hey, darf ich das Auto haben, um auszugehen? Und ja, wir übernachten dort und wir gehen in einer Runde saufen und... Nee, kannst du nicht haben. Ist nicht Gottes Weg. Guck mal, das ist der Weg ins Verderben, du zerstörst dich. Deine Tochter heimkommt und sagt, hey, ich habe das Krokodil gefunden. Ein nettes kleines Krokodil, kann ich es als Haustier haben, in der Badewanne aufziehen, bei mir im Bett schlafen? Nein. Kannst nicht. Es wird dich auffressen. Wird wachsen, wird ein Monster werden, wird dich auffressen. Gott spricht hier zu den Eltern, ganz besonders. Nichts zulassen, was das Leben deines Sohnes oder deiner Tochter gefährdet. Das geistliche und sogar das physische und psychische Leben. Wichtig, dass sie verstehen, warum. Warum leben wir so? Warum tun wir das nicht? Weil Gott uns lieb hat. Und weil das der Weg zum Segen ist und weil er es gut mit uns meint. Vers 8. Nee, wo sind wir? Vers 5. Sondern ihr sollt so an ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Kann nicht in diese Dinge einlassen, die einen vom Herrn wegziehen. Ganz radikal abschneiden, wegverbrennen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn dir was eine Versuchung ist, schneid es ab, wirf es weg. Es ist wie eine Fußkette, die dich vom Herrn wegzieht. Und ich würde sagen, genauso, wenn wir über Beziehungen gesprochen haben. Wenn du einen Partner suchst für dein Leben, lass das der Maßstab sein. Bringt er oder sie mich näher zum Herrn hin? Oder ist es eine Fußkette? Selbst wenn er oder sie Christ ist. Aber wenn es so eine laue Sache ist und wenn du eher wegkommst vom Herrn und dich in Kompromisse und dieses Bequeme und dieses... ist das, was Gott hat? Ich glaube, wenn eine Beziehung vom Herrn ist, dann wird die Beziehung beide stärken, geistig stärken, näher zum Herrn bringen. Lass dich gar nicht ein. Nicht mal mit jemandem, der dich in deinem geistigen Wachstum verlangsamt oder dich wegzieht. Irgendwie so eine Fußangel ist mit der Kugel dran. Wollen radikal eingehen mit diesen, umgehen mit diesen weltlichen Einflüssen und Versuchungen. Vers 6. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk. Das ist, was heilig bedeutet, auch hier im Kontext. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Wir sind für ihn geschaffen. Leben für ihn. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand heraufgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ich mag das. Sagt nicht, weil ihr es verdient habt. Nicht, weil da irgendwas an dir ist, hat der Herr dich erwählt und dich gesegnet, sondern einfach, weil er dich lieb hat. Der Herr liebt dich, weil er dich liebt. Punkt. Nicht wegen dem, was du getan hast, nicht, weil du so gut bist. Herr segnet uns nicht wegen mir, wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Und der Herr liebt es, sich in unserer Schwachheit zu verherrlichen. Er hat dich erwählt, weil du das Schwächste unter den Völkern warst, nicht weil du so toll warst. Ist nicht ermutigend? Ich finde es ermutigend. Gott liebt mich. Und er hat mich erwählt, nicht weil ich so gut bin, sondern weil er mich lieb hat. Und weil er sich verherrlichen will, weil er stark sein will in meiner Schwachheit, kann ich mich sicher fühlen in ihm. Kann auf ihn vertrauen, dass selbst wenn mir die Gaben oder die Fähigkeiten fehlen, sowas, wenn er sagt, wenn ich nur verfügbar bin, Gott kann mich gebrauchen. Wenn der Markus und der Herbert und der Joe und der Elliot, wenn wir sagen würden, okay, wir schließen uns jetzt Bayern München an und dann spielen wir Fußball mit in der Bundesliga und dann gewinnen wir und die gewinnen trotz uns, dann würden wir sagen, okay, ist ja kein Wunder, ist ja Bayern München. Aber wenn wir uns zusammentun und wir sagen, wir spielen jetzt Calvary Chapel Bundesliga, hey, und dann schenkt der Herr uns irgendwie den Sieg. Wow, das sagen die Leute nicht, hey, das sind tolle Kicker. Die sagen, ein Wunder ist passiert. Es geschehen noch Zeichen und Wunder unter uns. Mann, Gott ist gut. Und so ist es mit dem Herrn. Er will sich verherrlichen in unserer Schwachheit. Er sagt, ich habe dich gewählt, nicht weil du so super warst und weil du so schwach bist. Das kleinste Volk. Und ich habe dich lieb. Und ich will dich gebrauchen. Und ich will dir große Siege schenken. Nationen, die größer sind als du. Das ist, was Gott tun will. In unserem Leben. Nimmt uns Loser-Team und macht was Großartiges mit uns und schenkt uns Siege und Erfahrungen, von denen wir nicht mal träumen könnten. Das ist Gottes Herz, sein Segen, völlig unverdient. Vers 9, so erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Kommt immer wieder auf denselben Punkt zurück. Es geht um ihn, Gott lieben, er ist sein Zentrum. Und wenn wir Gott Gott sein lassen in unserem Leben, dann nehmen alle anderen Beziehungen und Dinge automatisch den rechten Platz ein und werden auch gut funktionieren. Das ist das Einzige, worum wir uns Sorgen machen müssen, Gott zu lieben. Vers 9. Erkenne, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm. So sollst du das Gebot und die Ordnungen und die Rechte halten, die zu tun ich dir heute befehle. Und es wird geschehen, dafür, dass ihr diesen Rechten gehorcht, sie bewahrt und sie tut, wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Schafe, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, es dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Gott wird dich segnen, sogar den Wurf deiner Rinder. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass eine Frau von ihrer eigenen Kuh, einer fliegenden Kuh, getroffen wurde und sie hat sich den Fuß gebrochen. Irgendwo in der Türkei hat ihre Kuh auf die Weide geführt und die Kuh ist auf das Gleise von dem Zug gelaufen und sie hat sich dann irgendwo hingesetzt und der Zug ist in die Kuh reingefahren und ups, genau das ist passiert. Die Kuh ist in die Luft geschleudert worden und auf der Frau gelandet und die hat sich das Bein gebrochen. Warum erzähle ich das überhaupt? Ja, der Herr wird sogar den Wurf deiner Rinder segnen. Gott will uns segnen. Und er sagt in Vers 15, und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, keine dieser Krankheiten, dieser Seuchen in der Welt, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf all deine Hasser bringen. Wenn du nach seinem Wort lebst und nicht Götzen hast, nach Materialismus lebst oder Habsucht, dann wirst du keinen Herzinfarkt haben, wie diese habsüchtigen Leute in der Welt, und wirst Ruhe und Frieden haben. Wenn du nicht Unzucht treibst, wie die Leute in der Welt, und von einem schläfst und dem nächsten und rumhurst, dann wirst du ein heiles Herz haben und wirst keinen AIDS bekommen und nicht irgendwelche von diesen Geschlechtskrankheiten, die so verbreitet sind in der Welt. Und du wirst alle Völker verzehren, die der Herr, dein Gott, dir preisgibt. Du wirst siegreich sein. Du sollst ihretwegen nicht betrübt sein und du sollst ihren Göttern nicht dienen, denn das wäre ein Fallstrick für dich. Fürchte dich nicht. Wo sind wir? Vers 17. Ich bin auch schon müde. Aber wir sind gleich fertig. Wenn du in deinem Herzen sagst, diese Nationen sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Fürchte dich nicht vor ihnen. Gott will uns Sieg geben. Und Gott wird uns segnen. Er sagt, wenn du lebst nach dem, wenn du mich lieb hast, wenn du mir gehorchst, dann wirst du gesegnet sein mit allem, was du tust. Und wirst bewahrt werden von all diesem Schrott, den Sünde und die Welt mit sich bringt. Ja, Gott liebt mich so und so. Aber wenn ich seinem Wort folge, dann bin ich in dieser Stelle, wo sein Segen fließt. Dieses Rohr, wo sein Segen über mich herabströmt. In Jesus werden wir ewig leben. Das Leben haben wir sicher. Wenn wir in Jesus sind, sind wir gerettet. Aber wenn wir nach seinem Wort leben, werden wir seinen Segen und sein Heil erfahren. Ein heiles Leben. Und wenn nicht, dann nicht. So wie der verlorene Sohn. Der Vater hat ihn lieb gehabt, oder? Er hat auf ihn gewartet mit offenen Armen. Aber er ist rausgekommen, gegangen und hat sein Leben versaut. Bis er so sehr am Boden war,